Wir brauchen Mikrohandlungen mit Makrohebel. Ja, was kann ich als Einzelne tun, um Routinen zu brechen, um mit schlechten Traditionen zu brechen, mit man macht das halt so. Ja, die Frau geht halt 2 Jahre in Elternzeit. Aber um die Ressourcen zu erlangen, um das System zu verändern. Wir können es nur von unten nach oben verändern. Es sei denn, ich werde Bundeskanzlerin. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Salut ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und es ist schon wieder eine sehr besondere Podcast-Folge. Die Ereignisse überschlagen sich bei uns hier wieder in den letzten Wochen. Zuerst der Launch von Advanced Assets, unserem neuen Programm für Fortgeschrittene, was super, super erfolgreich gelaufen ist. Ihr habt es uns wieder wie geschnitten Brot aus den Händen gerissen quasi, sagt man das so? Keine Ahnung. Dann unser 10. Geburtstag, der ja auch Anfang November stattgefunden hat. Und jetzt, heute, kommt die nächste super big News. Und ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben, dass ich das jetzt hier endlich announcen darf. Schon seit einem Jahr, sage ich so im Podcast, im Quartalsbericht vor allem, naja, große Projekte dieses Jahr und darf ich noch nicht so richtig verraten. Und eins davon war halt Advanced Assets. Aber wer mir gut zugehört hat, der hat mitbekommen, dass ich von 2 großen Projekten geredet habe und speziell eins davon hat mich sehr gestresst und sehr unter Druck gesetzt und sehr, sehr, sehr viel von mir gefordert, bis an die Kapazitätsgrenze ran und auch ein Stück weit drüber hinaus, ehrlicherweise. Und genau das darf ich jetzt mit euch teilen. Was hat mir viele schlaflose Nächte, viel Zeit geraubt, viel Energie, super viel Gehirnschmalz gekostet und am Ende war es das natürlich alles komplett total wert. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Tada! Ich habe ein neues Buch geschrieben. Fast 1 Jahr lang an diesem Buch gearbeitet, liebe Leute. Jetzt ist es endlich da, beziehungsweise ihr seht, ich habe es noch nicht. Weil die News kommt jetzt so frisch zu euch. Das Buch wird quasi, während wir sprechen, erstmal gedruckt und erscheint am 21. Januar. Und der Titel lautet, die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Und dieses Buch ist wirklich, ja, liegt mir wirklich sehr, 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 sehr am Herzen. Ihr habt mitbekommen, ne, wir haben ja auch das Podcast-Format Krisenstark gelauncht und so weiter. Die ganze Stimmung im Land, in der westlichen Welt, da tut sich einfach gerade einiges. Wir sind in einer riesengroßen Umbruchphase. Und das lege ich in diesem Buch da. Also später in dieser Podcast-Folge gehe ich nochmal genauer drauf ein, was die Inhalte des Buches sind. Es sind 2 Teile aufgeteilt und so weiter. Aber jetzt überhaupt erstmal sozusagen, es ist da, es kommt, es ist Wirklichkeit geworden. In den nächsten Tagen fange ich auch schon direkt an, das Hörbuch einzusprechen, das ich diesmal auch selber lese. Also es manifestiert sich gerade komplett. Und es fühlt sich einfach so, so gut an, nach 1 Jahr Arbeit an dieses Resultat zu haben. Und warum das so lange gedauert hat und was der Struggle dahinter war, darauf gehe ich später auch nochmal ein und wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch immer mal wieder. Das heißt, in dieser Podcast-Folge bekommst du einen ersten, ziemlich exklusiven Blick ins Buch, weil ich werde etwas daraus vorlesen. Und im 2. Teil der Podcast-Folge beantworte ich noch ein paar Behind-the-Scenes-Fragen zum Buch und vor allem eben auch zum Entstehungsprozess, weil das ist ja auch das, was man von außen immer nicht sieht. Ja, da ist ein neues Buch da, aber was das eigentlich so bedeutet, was dahinter steckt oder was auch für mich das bedeutet hat im letzten Jahr, da nehme ich euch super gerne mit rein. Und natürlich, ihr könnt das Buch ab jetzt sofort vorbestellen. Klickt dazu einfach auf den Link in den Shownotes. Da findet ihr einen Link zu Amazon, das ist ein Affiliate-Link und alle Affiliate-Einnahmen werden wir auch spenden. Alle Affiliate-Einnahmen über Amazon werden wir sammeln aus den Vorbestellungen und dann werden wir es spenden. Und ich hoffe, dass da ein schöner 5-stelliger Betrag zustande kommt. Also, lasst uns jetzt erstmal einsteigen in diese Folge mit einer exklusiven Kostprobe aus diesem neuen Buch und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Let's go! Ich werde euch jetzt also den Anfang aus dem Buch vorlesen. Und wie gesagt, das Buch gibt es gedruckt noch nicht. Deswegen lese ich jetzt hier exklusiv aus dem Manuskript, das ich eingereicht habe und das dann sozusagen in den Druck geht. Der Winter ist da. Gedanken verloren steige ich ins Taxi und nenne dem Fahrer die Adresse des diesjährigen Madame Moneypenny Days in der Orangerie in Berlin-Charlottenburg. Es ist ein typischer Wintermorgen, nass, kalt, matschig, frostig in jeder Hinsicht, passend zur Stimmung im Land. Es fühlt sich an, als wäre die Welt eine andere geworden. Donald Trump ist zurück im Weißen Haus, rechte Parteien feiern Siege in ganz Europa, die hohe Inflation lässt die Lebenshaltungskosten steigen, es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine und in Gaza geschieht ein Völkermord. Gepaart mit weiteren geopolitischen Spannungen und nicht zu vergessen die Klimakrise. Frauenrechte werden zur Disposition gestellt, von Audi bis SAP häufen sich die Kündigungswellen und obendrein fürchten viele, ihren Job bald an eine künstliche Intelligenz zu verlieren. Noch nie in meinem Erwachsenenleben, und ich bin mir dieses Privilegs durchaus bewusst, habe ich mich so unsicher gefühlt. Und ich weiß, dass es vielen Menschen, vor allem Frauen, genauso geht. Ich reibe mir über die Stirn, während die winterlichen Straßen an mir vorbeiziehen. Es schneit wieder. Heftig sogar. Kurz nach meiner Ankunft an der Event-Location, vor der das ultraviolette Banner mit Madame Moneypenny-Logo und der Aufschrift Time to Own It weht, vibriert mein Handy. Eine Nachricht von meiner Mutter. Ich klicke sie an. Ein Foto von meinem Kind am Frühstückstisch mit marmeladenverschmiertem Gesicht. Vielleicht nehme ich die Dinge auch anders wahr, weil ich inzwischen Mutter bin, überlege ich. Gesellschaftliche Entwicklungen haben seitdem für mich eine neue Tiefe bekommen. Ich spüre sie nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich. Als Bedrohung, als Sorge, als Pflicht, vorbereitet zu sein. Ich murmle erneut meine Anfangsworte vor mich hin, dann geht's auch schon los. Salut ihr Moneypennies, begrüße ich mein Publikum. Ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen beim Madame Moneypenny Day. Wer von euch fühlt sich so, als ob die Welt gerade ein bisschen aus den Fugen gerät? Wer spürt eine Unsicherheit, frage ich und hebe selbst auch die Hand. Viele nicken, einige sehen sich kurz um, ein stummer Abgleich und alle wissen, diese Gedanken, diese Sorgen und Ängste sind nicht neu. Es herrscht ein stilles Einvernehmen im Raum. Wir können die Welt nicht ändern, zumindest nicht alleine und bis morgen. Was wir aber tun können ist, fahre ich fort, uns vorbereiten. In diesem Zusammenhang habe ich euch ein Zitat von Nassim Nicholas Taleb aus dem Buch Antifragilität mitgebracht. Während ich sie ausspreche, erscheinen auf der Leinwand hinter mir die Worte: Wenn ein zufälliges Ereignis eintrifft, ist es für eine Reaktion zu spät. Der Organismus ist also entweder auf den Schock vorbereitet und kann im Widerstand leisten oder er verabschiedet sich. Ich lasse das Zitat kurz wirken. Das bedeutet, wenn wir vorbereitet sind, können wir auf alles reagieren, was kommt. Und wie sind wir ausreichend vorbereitet? Indem wir finanziell resilient werden. Was genau das heißt und wie das geht, erarbeiten wir hier heute gemeinsam. Als ich 2008 mein erstes Buch veröffentlicht habe, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, war meine Welt damals noch relativ in Ordnung. Oder zumindest hat sie sich für mich so angefühlt. Mein Anliegen war damals, Frauen dazu zu bewegen, auf sich zu schauen, Verantwortung für ihr Vermögen zu übernehmen, Rücklagen zu bilden, erste Investitionen zu tätigen, um die Rentenlücke zu schließen. Das haben viele getan, viele immer noch nicht. Und schon damals war es fahrlässig zu hoffen, dass das Eigenheim und irgendein ETF-Sparplan schon reichen und alles gut werden wird. Meine Worte bleiben einen Moment lang im Raum stehen. Einige schreiben mit, andere sehen still nach vorn. Heute, 7 Jahre später, befinden wir uns in einer völlig anderen Realität. Zur Sorge über die eigene Rentenlücke kommt die Ungewissheit über die eigene Zukunft und die unserer Gesellschaft. Heute ist finanzielle Resilienz keine Option mehr, sondern eine Überlebensstrategie. Auch wenn wir hier in erster Linie über wirtschaftliche und finanzielle Krisen sprechen, gilt das für alle Arten von Erschütterungen und Schocks, persönliche, gesellschaftliche, existenzielle. Jede Krise, ob Trennung, Krankheit, Jobverlust, Pflegeverantwortung oder Todesfall, trifft uns mental, emotional und finanziell. Immer. Und Resilienz beginnt beim Geld. Wer finanziell gut aufgestellt ist, wird nicht so tief stürzen, kann Entscheidungen in Ruhe treffen, bleibt handlungsfähig und kann Krisen sogar für sich nutzen. Chinesische Schriftzeichen erscheinen groß auf der Leinwand. Das ist der chinesische Ausdruck für Krise. Er setzt sich aus 2 Zeichen zusammen. Das erste bedeutet Gefahr. Das zweite steht für einen beginnenden Moment oder entscheidenden Punkt, was frei als Chance oder Gelegenheit interpretiert werden kann. Das bedeutet, in jeder Krise steckt sowohl eine Bedrohung als auch Potenzial für Veränderung, wenn wir bereit sind, diese zu gestalten. Krisen sind real, sie zerstören Existenzen, sie brechen Biografien, sie töten. Und oftmals das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist, wie wir einer Krise begegnen. Auf der Leinwand erscheint ein Satz. Die Krise liebt Frauen wie dich. Ich zeige kurz darauf und wende mich wieder ans Publikum. Dieser Ausspruch ist zweideutig und das mit Absicht. Die Krise liebt Frauen wie uns, wenn wir unsicher sind, wenn wir keinen Plan haben, wenn wir finanziell abhängig und fragil sind, wenn wir wanken und zittern. Dann verschlingt sie uns, zieht uns tiefer, nährt sich von unserer Hilflosigkeit, unserer Angst, unserer Unklarheit. Dann sind wir für sie leichte Opfer, weil wir ihr nichts entgegenzusetzen haben. Einige Teilnehmerinnen nicken kaum merklich. Es ist ein Moment der stillen Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit. Aber, sage ich etwas lauter, die Krise liebt Frauen wie uns auch, wenn wir stabil sind, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir nicht überrascht werden, sondern klar und wach bleiben, wenn wir finanziell auf festem Boden stehen, wenn wir Verantwortung übernehmen für uns und unser Leben. Dann liebt sie uns, weil sie uns hilft zu wachsen, weil sie weiß, wir werden durch sie hindurchgehen und danach stärker sein als vorher. Denn Krise kann beides sein, Gefahr oder Katalysator. Das entscheidet sich nicht im Außen, sondern in uns, in dir. Geld ist hier der Anfang. Wenn du finanziell sicher und flexibel aufgestellt bist, kannst du durch den Sturm hindurchgehen. Es wird ungemütlich, aber nicht existenzbedrohend. Im Idealfall ist das sogar eine Chance für weiteres Wachstum. Und noch etwas. Wenn du wächst, wächst nicht nur du. Wenn du dich stabilisierst, stabilisierst du auch dein Umfeld. In unserem persönlichen Wachstum liegt eine kollektive Kraft. Wenn du durch eine Krise gehst und stärker daraus hervorgehst, dann beweist du, dass es möglich ist. Und diese Möglichkeit macht Mut. Für deine Tochter, für deine Freundin, für die Frau, die gerade an der Kante steht. Zudem wächst unser Einflussbereich, wenn wir Frauen mehr Vermögen akkumulieren. Wir können unser Geld so einsetzen, dass es etwas verändert, indem wir bestimmte Kauf- und Investitionsentscheidungen treffen, an Frauenrechtsorganisationen spenden, demokratische Parteien unterstützen und einfach anständig mit ihm umgehen. Wir brauchen mehr Geld in Frauenhänden. Und wir Frauen waren schon immer stärker, wenn wir gemeinsam gekämpft haben, wenn wir uns gegenseitig getragen, gestützt, ermutigt haben. Und das brauchen wir jetzt. In einer Welt, die wankt, brauchen wir Frauen, die stehen und standhaft bleiben. So machen wir den Weg frei für alle, die nach uns kommen. Und dafür legen wir heute den Grundstein. Stille. Die Energie im Raum ist eine Mischung aus Unsicherheit und Tatendrang. Ich lächle. Dieser Tag wird intensiv, das spüre ich. Und er wird allen hier viel geben. Orientierung, Wissen, Klarheit. Gemeinschaft. Vielleicht auch ein Stück Sicherheit. Die Welt wird heute Abend nicht weniger bedrohlich sein als zuvor. Aber diese Frauen resilienter. Boah, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich das vorlese. Genau. Das war der Einstieg ins Buch. Ihr seht, da sind auch wieder erzählerische Anteile mit dran. Wer auch mein erstes Buch schon gelesen hat, da war es ja sozusagen dieser Grillabend. Und jetzt hangelt sich das Ganze so ein bisschen an dem Madame Moneypenny Day von uns entlang. Genau, und genau das, was ihr gerade gehört habt, ist das, was ich euch auch an dieser Stelle mitgeben möchte. Ich weiß, es ist viel Unsicherheit gerade da draußen und die Welt wird sich nicht von heute auf morgen ändern und schwupps, alles ist wieder Disneyland. Das war sie nie und das wird sie auch nie werden und das ist auch okay so. Gleichzeitig kannst du diesen Umstand annehmen, akzeptieren und dich bewusst dafür entscheiden, dich und deine Finanzen entsprechend aufzustellen. Das ist auch ein Konzept, was sich durch das ganze Buch trägt. Das ist sozusagen, was kann ich wirklich beeinflussen? Ja, mein Circle of Control, mein innerer Circle, das, was ich wirklich kontrollieren kann. Danach kommt der Circle of Influence, das, was ich beeinflussen kann, aber nicht direkt kontrollieren kann. Zum Beispiel, ich kann wählen gehen, während ich im Circle of Control, das ist das, wie ich denke, wie ich handle, wie ich Entscheidungen treffe, ja, was ich selber entscheide, dann kommt der Circle of Influence. Ich kann wählen gehen, ich kann aber nicht kontrollieren oder bestimmen, wer unser nächster Bundeskanzler wird. Und dann drumherum ist der Circle of Concern. Das sind also Dinge, deswegen sozusagen der Sorgen-Circle, Circle of Concern, das können wir nicht unmittelbar beeinflussen. Ja, wir können nicht alleine beeinflussen, wie die Klimakrise sich entwickelt, wo Krieg ausbricht, dass Donald Trump Präsident ist, ob er es bleiben wird, ob er, keine Ahnung. Ja, das ist dann der Circle of Concern ganz im Außen. Das ist ein Konzept, was sich durchs ganze Buch sozusagen zieht, ja, dass wir uns immer darauf konzentrieren, was können wir selber kontrollieren und beeinflussen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch verstehen, was da draußen abgeht. Ja, was ist der Circle of Concern? Was passiert da? Was passiert in der Welt? Was passiert wirtschaftlich, geopolitisch? Es ist ja nicht nur eine Krise sozusagen im Außen, weit weg, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Sei es das nicht existente Wirtschaftswachstum, was uns alle betrifft, was die nächsten Generationen noch betreffen wird. Die Rente, die halt nicht kommt. Diese Rentenreform, die uns da irgendwie untergeschmuggelt wird, was der eigentlich blanker Hohn ist. Frauenrechte, die auf einmal wieder zur Disposition stehen, Diskussionen, wo man denkt, wow, ja, warum, wir sind ja nicht mehr in den 1950ern, warum diskutieren wir da schon wieder? Woher kommt das gerade? Tradwives hin und her. Also so viele Dinge, die gerade auf uns einströmen. Und genau darum geht es vor allem im ersten Teil des Buches. Ja, im ersten Teil des Buches geht es darum, das war mein Ziel, mein Anliegen, mal so zu skizzieren, wo stehen wir eigentlich gerade? Was prasselt da eigentlich gerade auf uns ein? Und welchem Muster folgt das Ganze auch? Denn es ist nicht so random, willkürlich, wie uns das erscheint, sondern das folgt alles einem gewissen Zyklus, einem gewissen Muster, an deren Ende ein großer Umbruch steht. Ja, und dann beginnt wieder der neue Zyklus, der nächste Zyklus mit wieder großen Chancen zur Gestaltung und so weiter. Aber darum geht es vor allem in dem ersten Buch. Es geht um historische, es geht um Zyklen, politische Brüche, wirtschaftliche Neuordnung, die uns einfach alle betreffen. Und dass der Feminismus ja als erstes darunter leidet, wenn Krise ist, ist uns, glaube ich, auch allen klar. Aber das habe ich nochmal sehr genau aufgedröselt, in welcher Krise wir uns Frauen gerade auch einfach befinden. Und dieser erste Teil des Buches ist definitiv kein Gute-Laune-Part, ja, aber es ist wichtig, es ist essentiell, dass wir einmal verstehen, was eigentlich gerade abgeht und um daraufhin dann wieder gute Entscheidungen treffen zu können. Einmal für uns, für unsere Lebensrealität, wie wir vielleicht auch ja unseren Circle of Control und unseren Circle of Influence nutzen wollen, um gewisse Dinge zu beeinflussen und vor allem natürlich auch, dass wir unsere finanzielle Planung darauf auslegen können, was draußen gerade so passiert in der Welt. Ja, ich meine, Trump tweetet eine Sache, alles geht rund, er tweetet die nächste und die Börsen gehen wieder hoch. Ja, darauf kann man sich vielleicht so ein bisschen einstellen in den nächsten Jahren und umso besser, wenn man es dann nutzen kann. Also Teil 1 ist wirklich, eine Freundin von mir, die es gelesen hat, meint es so eine Abrechnung. Ja, also eine Abrechnung, es geht um Wirtschaft, es geht um Politik, es geht um Gesellschaft, es geht also wirklich viele, viele Themen, Frauen, unser Körper im politischen Raum. Also es ist auch ein deutlich politisches und gesellschaftlich und kritisches Buch als noch das erste, weil ich glaube, das ist auch das, was wir gerade brauchen. Ja, wir brauchen diese Fakten, wir brauchen diese aufrüttelnden wirklich Fakten einmal alle dargelegt, dass wir checken, was eigentlich gerade abgeht hier. Das ist Teil 1 des Buches. In Teil 2 sind wir dann deutlich mehr hands-on. Ja, also Teil 1 ist sozusagen, was passiert eigentlich da draußen? Im Teil 2 leiten wir es dann um. Hier schauen wir auf die Chancen, die uns sozusagen auch so eine Krise bieten kann und vor allem auch, dass wir halt eben vorbereitet sind. Das heißt, da wechseln wir von der sozusagen Analyse zur Strategie und widmen uns der finanziellen Resilienz. Und finanzielle Resilienz ist ein Begriff, der nicht so richtig definiert oder besetzt ist. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt in einer vorigen Podcast-Folge. Ich habe den neu definiert und ich habe vor allem auch 8 Faktoren herausgearbeitet für eure finanzielle Resilienz. Ja, also da erfährst du genau dann, was musst du ganz konkret tun? Ja, wie strukturierst du konkret? Und da rede ich abseits von Portfolio. Portfolio ist einer dieser 8 Faktoren. Ja, davor gibt es aber auch noch, es geht auch viel um Mindset, es geht viel um das Thema Ownership, es geht viel um Selbstbestimmung, es geht um Rücklagen, es geht um antizyklisches Handeln, es geht um positive Asymmetrien und ein Teil Humankapital und ein Teil davon, einer dieser 8 Faktoren ist halt, es ist Faktor 7, deswegen bin ich gerade auf die 7 gekommen, Faktor 7 ist dann halt, wie strukturiere ich meine langfristige Strategie, um halt, ja, welche Wellen auch immer halt kommen, gut mitschwimmen zu können und im Durchschnitt sozusagen alles, auch das Positive überall mitzunehmen und in den Krisenzeiten hoffentlich nicht zu stark zu fallen, wenn die Börsen mal richtig runtergehen. Und das haben wir alles erlebt bei Trump. Und jetzt gerade nehme ich das auf an Black Friday. Ja, und es ist gerade auch totaler Black Friday an den Börsen, inklusive Bitcoin und Co. Ja, dann können wir jetzt schon wieder sagen, ah, okay, nächstes Beispiel gefällig. Also Teil 1, Systemanalyse, Dinge, die wir wissen müssen. Und da gehe ich quasi vom Makro, von der Welt sozusagen, USA, runter auf Deutschland, runter auf uns, runter auf unser Umfeld. Es geht auch um Beziehungen. Ich mache mich da übrigens auch sehr, sehr nackig in dem Buch. Also es geht auch um meine, um persönliche Krisen von mir, persönliche und auch berufliche Krisen von mir. Wenn, dann kommt natürlich alles auf einmal. Das erzähle ich auch sehr verletzlich und sehr offen. Und auch welche Schlüsse ich daraus gezogen habe und wie ich aus Krisen, und die sind noch gar nicht so lange her, habe ich schon mal angedeutet, gerade das Jahr 2022 und 2023 werden absolut zum Vergessen für mich, privat und auch businessmäßig, ehrlicherweise, wie ich so damit umgehe und was ich daraus auch ableite. Und damit du die Inhalte des Buches auch wirklich aktiv in dein Leben übertragen kannst, habe ich auch ein kostenloses digitales Workbook begleitend dazu entwickelt. Das heißt, du liest das Buch und hast parallel Reflexionsfragen, Übungen, Vorlagen, Exegets, ein Resilienzrat, also ne, dass du dich auch ein bisschen selber sozusagen analysieren kannst, wo stehst du gerade, nochmal Tipps und Tricks zum Thema Ehevertrag, Ausgleichszahlung ist auch ein großes, großes Thema in dem Buch, also du siehst wirklich absoluter Rundumschlag. Und dazu gibt es eben auch noch das Workbook mit dazu, sodass du da dann wirklich in die Übung reingehen kannst, dir deine Gedanken machen kannst, dir deine Notizen machen kannst. Und das gibt es kostenlos mit dazu. Ja, du kaufst ja das Buch und auf Seite X, ja, relativ am Anfang ist dann halt ein QR-Code und da kannst du dir dann kostenlos das Workbook runterladen, um dann auch direkt gezielt mit dem Buch arbeiten zu können. So, jetzt hast du den ersten Einblick bekommen, ja, was in diesem Buch, in diesem neuen Buch auf dich wartet. Und ich kann nur noch mal sagen, es ist ein richtig gutes Buch. Wirklich, ja. Es war sehr anspruchsvoll im Erstehungsprozess. Ich glaube, inhaltlich ist es auch knackig. So, es steckt unheimlich viel drin, viele Konzepte. Aber wenn ich nicht denken würde, dass es wichtig wäre, dann würde ich es rauscutten. Und ich glaube, es ist auch länger geworden. Ich glaube, es ist 100 Seiten länger geworden, als es eigentlich sollte. Aber ich glaube, es ist wirklich genau das, was wir als Kollektiv, als Frauen gerade wissen müssen, verstehen müssen, wie wir das System durchschauen müssen, die ganzen Zusammenhänge, auch aus den verschiedenen Gaps, das drösel ich auch nochmal auf. Übrigens auch, warum die Pay Gap nicht bei 16 und nicht bei 6% liegt, drösel ich auch nochmal auf. Große Missverständnisse, Riester, ja, nein, Rürup, Altersvorsorge, welche, also wirklich, es ist, steht einfach sehr, 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 sehr viel drin. Da habt ihr jetzt einen Einblick bekommen, klickt einfach auf den Link und runter, bestellt es euch vor, kostet 22 Euro, soweit ich informiert bin. Und ich würde sagen, das lohnt sich sehr. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, auch noch ein paar Behind-the-Scenes-Fragen zu beantworten. Und das sind Fragen, die mein Team mir reingegeben hat, was sie anscheinend brennend so interessiert. Und da gehe ich jetzt ein paar Fragen durch und vielleicht interessiert es euch ja genauso. Frage Nummer 1, Kaffee oder Tee beim Schreiben? Ich trinke ja keinen Kaffee. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, dieses Buch ohne Kaffee zu schreiben. Es gab einige Nachtschichten. Die längste, das war gerade ehrlicherweise letzte Woche bis 4 Uhr morgens. Und ich sag mal, spätestens 5:30, 6 klingelt der kleine menschliche Wecker. Also Tee. Aber dadurch, dass ich jetzt auch ein Jahr lang, ziemlich genau ein Jahr lang, jetzt im November, daran gearbeitet habe, zwischendurch auch mal Eistee. Ja, also im Sommer dann gerne Eistee. Im Sommer war es auch so viel leichter daran zu schreiben, irgendwie merke ich gerade. Weil jetzt so im Winter, es wird ja einfach um, weiß ich nicht, 4 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr dunkel. Und im Sommer fiel es mir irgendwie leichter, das Kind ins Bett zu bringen, um mich dann nochmal hinzusetzen, 2-3 Stündchen, bis, keine Ahnung, 23, 24 Uhr oder so. Aber jetzt im Winter schaffe ich das überhaupt nicht. Bis auf einmal diese Nachtschicht, die dann aber auch wirklich nochmal sein musste, bis 4 Uhr morgens. Also Tee und auch Eistee im Sommer. 3 Worte, die dein Buch beschreiben. Ich würde sagen, es ist sehr aufrüttelnd, hoffe ich zumindest. Ich denke, es ist auch wieder sehr klar und on point, wie man das von mir kennt. Und es ist auch sehr feministisch. Und vielleicht noch ein Bonuswort. Ich glaube, es ist auch unheimlich hilfreich. Also hoffe ich zumindest, dass es sehr, sehr hilfreich ist, ja. Nächste Frage. Wann kam der Moment, in dem du wusstest, ich schreibe dieses Buch? Ah ja, das ist ja immer so ein Prozess. Also das war eigentlich so meine eigene Überforderung oder Overwhelmedheit, um meine neue Wortschöpfung zu machen, so in den letzten Monaten. Und ich habe im letzten November den Prozess angestoßen, bin da auf Verlagssuche gegangen. Und das war auch kurz nach der Trump-Wahl. Es war ja bei uns alles an einem Tag, ich glaube, es war der 6. November 2024, Wir sind mit Trump aufgestanden, Trump als neuer Präsident aufgestanden hier in Deutschland und wir sind mit dem Ampel aus ins Bett gegangen. Und das war so ein Tag, wo ich dachte, what the fuck, wollte mich alle komplett auf den Arm nehmen. Und da dachte ich so, oh, so langsam, es wird irgendwie nicht besser. Es wird nicht besser. Und dann auch diese neue Bundestagswahl und AfD auf dem Vormarsch. Und da habe ich wirklich gemerkt, von Tag zu Tag, es stresst mich alles unheimlich. Ukraine-Krieg sowieso die ganze Zeit, Gaza und so. Das war alles so, oh, was ist eigentlich gerade los? Und ja, irgendwo da, es gab jetzt nicht den einen Moment oder den einen Tag, sondern es ist so in mir gereift, dass ich dachte, oh, und ich habe mich da dann auch, also das Buch ist auch meine eigene Erkenntnisreise über die letzten Monate, weil ich in den letzten Monaten, im letzten Jahr verstehen wollte, was ist los? What the hell is going on? So. Und daraufhin habe ich ja angefangen, mich einzugraben in Bücher, Ray Dalio, Schwätz, Neil Howe und so weiter und habe mich in diese Zyklen eingearbeitet und dann kommt man zu KI und dann kommt man zu AfD und dann kommt man zum Feminismus und dann kommt man in die USA und Abtreibung, ja, und es war die ganze Zeit so, oh krass, was passiert hier eigentlich gerade? Und irgendwie hatte ich dann so dieses Gefühl, so, das muss raus. Alles, was ich mir hier erarbeite, ist ja schön, dass ich das dann weiß und dass ich daraus meine Entscheidung treffen kann. Aber es muss gesammelt raus. Und dann haben wir auch krisenstark ja auch gestartet im, weiß ich gar nicht, März oder was, kurz vor dem Zollcrash ja dann auch, weil ich da schon dachte, es muss irgendwie raus. Und ein Buch ist natürlich schöner dafür geeignet, das mal sozusagen am Stück aufzuschreiben, zu durchdenken, nochmal deutlich detaillierter darauf eingehen zu können als in einer Podcast-Folge. Und deswegen ging das so Hand in Hand. Aber dieses Buch ist wirklich entstanden aus meiner eigenen Überforderung und ja aber auch eben das, was mir gespiegelt wurde von euch Moneypennies, die Fragen, die mich auch von euch erreicht haben, so, was ist eigentlich los? Ich habe Angst davor, ich spüre diese Unsicherheit. Und deswegen habe ich da einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert drin gesehen, das mal alles hinzulegen, auszubreiten, aufzuarbeiten, auch zu filtern, was wirklich relevant ist, gerade auch für uns Frauen, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und so ist es sozusagen der Gedanke gewachsen. Als ich zum Beispiel auf die Verlage zugegangen bin, hatte ich ein Gefühl und ein grobes Konzept und ein Ziel. Aber es hat sich auch sehr, sehr stark entwickelt danach in den nächsten Monaten, Wochen. Eigentlich hat es sich bis zum Schluss dieses Buch immer noch weiterentwickelt, weil es ja auch einen Aktualitätsbezug hat. Trump, März, der übrigens auch sehr gut sein Fett wegbekommt in dem Buch. Und hier wieder und irgendwie Stadtbild, Debatte. Das waren alles so Sachen, die dann natürlich noch mit rein mussten. Ja, und so ist quasi dieses Buch irgendwie im Gefühl entstanden und ist dann so in den Kopf gestiegen und dann kam die Idee dazu, dass das muss ein Buch werden. Wie unterscheidet sich dieses Buch vom ersten? Ja, grundlegend. Ja, also das erste Buch, wer es gelesen hat, war so ein Heiti-Teiti-Buch. Ja, ist ja auch in einer ganz anderen Ära entstanden. Ich meine, wir haben gerade 12 Jahre Börsenrallye hinter uns und uns ist allen irgendwie die Kohle aus dem Hintern rausgekommen gefühlt. Und es ging uns auch einfach sehr, 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 sehr gut. In meinem Erwachsenenleben war alles Zucker, alles rosa-rot. Dann kam Corona und dann sozusagen jetzt die Nachwehen davon. Und das erste Buch, das sind ja wirklich sozusagen die Basics und Mindset und Sparen, was auch alles super, super wichtig ist, weil an den Basics will man auch nichts falsch machen. So. Und das ist sicherlich ein Buch, was universell, ja, das kann die nächsten 50 Jahre sozusagen, steht da immer noch die Wahrheit drin. Und auch in einem Setting, ne, mit meiner Familie und dieser Grillabend und so. Es ist einfach ein sehr leichtes Einsteigerbuch, was auch gut ist. Ja, es ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Und das Buch, was jetzt ist, das knüpft natürlich schon ein bisschen darauf an. Also in dem zweiten Buch erkläre ich jetzt nicht mehr, was ein ETF ist, das wird vorausgesetzt, ja, weil ihr euch ja auch alle weiterentwickelt habt und viele jetzt auch finanziell einfach schon gebildeter sind als noch vor ein paar Jahren. Und wie gesagt, Buch 2, das jetzt, ist einfach, es ist viel politischer, es ist feministischer, es ist kritischer. Es hat auch eine andere Brisanz und Notwendigkeit und Dringlichkeit und Aktualität. Es ist auch deutlich ernsthafter, muss man auch sagen. Es ist ernster, es ist klarer auch nochmal, denke ich. Anspruchsvoller, auch inhaltlich. Und das mag ich aber auch so daran, weil was ich mittlerweile gar nicht mehr hören kann, ist dieses, ja, aber ein Finanzbuch für Frauen, das muss ja leicht und luftig sein. Und ich denke mir so, nee, ich kann Frauen ein Buch zumuten, in dem es um Politik geht, um Wirtschaft, um Feminismus und um Finanzen. Wir sind doch nicht doof. Ja, und ich kann den Frauen auch ein 300-Seiten-Buch zutrauen. So, ne, also warum dann alle immer so, ja, und es muss leicht sein und kurz sein, dass sie das überhaupt nicht denken, so, nein, also ich schreibe doch jetzt nicht irgendwie ein locker, leichtes, fluffiges Buch, wenn gerade die Welt brennt. So, und ich kann das durchaus, dieses Buch kann ich euch durchaus zutrauen. Nicht nur, dass ich es euch zutraue, es ist meiner Meinung nach total notwendig, dass wir alle und übrigens auch alle Männer da draußen lesen, weil es einfach, ja, es ist einfach gerade komplett notwendig, das zu wissen. So, ich denke, der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist klar geworden. Lest am besten beide. Wenn ihr das erste schon gelesen habt, dann ist das zweite auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Fortführung. Nächste Frage. Wie sieht so ein Bucherstellungsprozess eigentlich aus? Ja, also bei mir war es so, ich habe letztes Jahr im November, also November 2024, ist ja so der Gedanke in mir gereift zu sagen, ah, hier tut sich gerade ein bisschen was, darüber würde ich gerne schreiben. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh, mir ist ein bisschen langweilig, was könnte ich mal tun? Könnte ich noch ein Buch schreiben? Sondern bei mir kommt es immer aus dem Inhaltlichen heraus und ich überlege mir dann, was ist sozusagen ein gutes Format? Und da gibt es halt Advanced Assets, das Programm und halt das Buch. Und also habe ich im November dann auch angefangen, Verlage anzuschreiben, relativ straightforward auf LinkedIn. Ich habe halt die Lektorinnen rausgesucht zu der größten Verlage in Deutschland und habe mich kurz vorgestellt und habe gesagt, ich überlege nur, das Buch zu schreiben, wollen wir mal sprechen. Und überraschenderweise haben alle gesagt, ja, kannst du heute noch sprechen? Das habe ich auch sehr, also auch ein großer Unterschied zum ersten Buch übrigens. Oder auch zu dem, ich habe ja mal ganz am Anfang ein E-Book geschrieben und wollte das verlegen lassen, das wollte ja niemand haben. Da habe ich mir nur Körbe eingefangen. Und ein Verlag, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ein relativ kleiner Verlag damals, ich glaube, keine Ahnung, die haben mir dann ein Angebot gemacht, ich glaube über, weiß ich, ein paar tausend Euro. Und das E-Book zu verlegen, habe ich gesagt, ah, nee, sorry, danke. Also für 5.000 Euro behalte ich es lieber selber. Und beim ersten Buch war es ja so, dass, das ist ja 2008 rausgekommen, das heißt, ich habe es 2007 geschrieben, das heißt, so um Ende 2006 oder so haben mich zwei Verlage angesprochen, davon eben ein großer, der ist ja dann auch geworden, Rowohlt, haben mich angeschrieben, so, hey, willst du mal ein Buch schreiben? Ich so, was? Ich? Worüber soll ich denn bitte schreiben? Naja, und dementsprechend war es beim zweiten jetzt ein bisschen anders, so dass ich sozusagen die Initiative ergriffen habe. Ich habe also die Verlage angeschrieben, habe dann Gespräche geführt, viele Gespräche geführt, Zweitgespräche, Drittgespräche geführt und habe mir dann letztendlich, also hatte ich sozusagen den Luxus, mir aus verschiedenen, verschiedenen Angeboten einen Verlag rauspicken zu dürfen und habe mich dann für den entschieden, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben einfach am meisten Bock drauf, die haben irgendwie Bock auf das Thema, die haben Bock auf mich, die haben so Bock auf das Projekt. Ich glaube, dass alle da Bock drauf hatten, definitiv, aber an irgendwas muss man es ja dann irgendwie festmachen, weil es viele tolle Verlage natürlich in Deutschland gibt und dann habe ich mich eben dann für Heine entschieden, dieses Mal. Genau, und dann ging es auch schon direkt in die Vertragsverhandlungen, da geht es natürlich auch um Geld, da geht es aber auch um Leistung vom Verlag, da geht es um Leistungen, die ich mache, da geht es um verschiedene Rechte, wie lange die Rechte an den Verlag übergehen und so weiter. Also ja, wirklich zig verschiedene, also viele, viele Seiten, hat Monate irgendwie leider dann auch gedauert. Die ganze Vertragsverhandlung parallel haben wir aber schon angefangen zu arbeiten. Das heißt, es ging schon an die Titelsuche. Das ist immer so, das Schwierigste an einem Buch. Der Titel muss als erstes stehen. Und zwar final, weil der kommt dann direkt in die Kataloge rein und wird direkt irgendwie bei Amazon und so, das ist da ja schon ein halbes Jahr, steht das Buch da ja schon drin bei Amazon. Titel, Cover, das muss alles, es ist doch kein Wort geschrieben, aber du musst dich auf einen Titel und Untertitel und Cover festlegen. Dementsprechend, Titelsuche war auch herausfordernd, da hatte keiner so die gescheite Blitzidee, anders als noch beim ersten Buch, da war es irgendwie mehr oder weniger klar, was vorne draufsteht, bei dem jetzt nicht so, weil es so auch so vielschichtig ist. Das heißt, das ging auch nochmal in viele Runden, auch mit externer Unterstützung, dann mit einer Agentur und so weiter. Also es ist viel, viel Aufwand auch reingeflossen in die ganze Titelsuche. Dann haben wir das Covershooting gemacht, dann das natürlich irgendwie Design, gibt natürlich auch verschiedene Designansätze, so ein Cover zu machen. Ich meine, dass meine Visage drauf sein wird, das war irgendwie von vornherein klar, aber wie groß ist die Schrift? Und also, ja, am Ende sieht man dann halt so ein Cover und denkt so, ja, cool, jedes Buch hat ein Cover, aber wie viel Stunden da schon reingehen? Das ist Wahnsinn. Dann habe ich auf der Zielgeraden wollte ich dann nochmal ein anderes Foto drin haben und so solche Sachen. Dann ist natürlich auch relativ früh die Entscheidung des Erscheinungstermins. Ja, wann kommt das Ding raus? Danach richtet sich dann natürlich alles, wird sozusagen rückwärts gerechnet. Okay, wenn es da erscheinen muss, es da gedruckt werden, muss es da in den Satz, muss da das Manuskript sein, muss da Kapitel 1 bis 20 sozusagen stehen. Und dann ging es natürlich auch darum, ein Team zusammenzustellen, weil ich bin keine Autorin, ja, ich schreibe nicht den ganzen Tag Bücher, das ist nicht mein Haupthandwerk, was ich tue, sondern ich habe ein Unternehmen zu führen, wir haben noch etliche Projekte ja auch dieses Jahr, das heißt, es ging darum, Lektorat, Schreibsupport definitiv für mich auch, Fact-Checker, Quellenchecker, Feedbackgeberin, Redaktion, nochmal Lektorat und so weiter, das sozusagen mal anzudenken, die Leute ranzuholen, wobei ich mir gerade auch Feedback immer along the way von unterschiedlichen Leuten auch eingeholt habe, dann schreiben, alles wieder wegschmeißen, kürzen, Feedback einholen, denken, scheiße, was habe ich getan, Feedback einarbeiten, liegen lassen, atmen lassen, wofür man auch einfach Zeit einplanen muss, wie ich dann gelernt habe. Nochmal Feedback einholen, nochmal schreiben, nochmal wieder alles kürzen, nochmal wieder, sollte Kapitel 5 nicht eigentlich Kapitel 4 sein und sollten sich eigentlich zwei Teile sein anstatt dreien und muss das wirklich rein oder raus und kürzen und dafür länger. Also es ist wirklich so ein krasser Hin- und Her-Prozess, dann wieder liegen lassen, dann Kleinkram, Quellen checken und so weiter, Überschriften, wieder Feedback einarbeiten, kürzen, nochmal alles umwerfen, an sich selbst zweifeln, Nervenzusammenbruch, Nachtschicht, Hinschreiben, Nachtschicht, schreiben kurzen Feedback, dann finales Coverdesign, finale Untertitel, an dem haben wir auch nochmal rumgeschraubt, dann die Umschlagtexte, was soll hinten draufstehen, es ist ja auch eine Klappenbroschüre, was soll also innen drin draufstehen, auch ein Handwerk für sich, da gute Texte drauf zu packen. Dann war das Manuskript irgendwann fertig. Dann ging es ins Lektorat nochmal. In der Zeit hatte ich aber schon wieder Änderungen. Also mussten die auch wieder. Dann ging es in die Korrektur. Da hatte ich dann auch nochmal wieder Änderungen. Dann irgendwann geht so ein Buch dann in den Satz und dann ist eigentlich finito. Ja, in den Satz. Das heißt, dann wird es richtig schön, ja, wie die Schrift dann läuft und so weiter. Und wir haben auch Kästen und wir haben auch Hinterlegungen, weil es verschiedene Teile, sozusagen inhaltliche Teile gibt. Workbook, ja, wie soll der Hinweis aus Workbook aufsehen? Welches Icon, wie ist das hinterlegt? So total, wie wollen wir die Quellen jetzt genau? Und machen wir mit Fußnoten, machen wir mit Endnoten? Machen wir überhaupt irgendwelche Noten? Genau, und irgendwann geht dieses Manuskript dann in den Satz. Dann wird es also gesetzt, dann hatte ich noch mal ein paar Tage Zeit, so die allerletzten Änderungen durchzugeben, parallel Hörbuch einsprechen und irgendwann ist das dann nach einem Jahr dann mal fertig. Ich glaube, so ein Buch wird eigentlich nie so richtig fertig, aber man muss irgendwann dann den Absprung schaffen, weil gerade auch in dem Buch ist es hat auch einen hohen Aktualitätsbezug und irgendwas passiert natürlich immer, von dem man denkt, das müsste da jetzt noch mit rein, aber man muss halt einfach dann den Strich ziehen, den Cut machen. Genau, und dann gibt's bei uns ja auch noch ein Workbook mit dazu, das heißt, das muss auch noch gemacht werden. Also es ist wirklich ein großes Projekt gewesen und dann geht's an die Kommunikation, die jetzt hiermit geschieht, dann geht's um die Vorbestellung, die natürlich auch zählen, um auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Das heißt, wir kurbeln jetzt gerade auch die Vorbestellung an, ja, deswegen ist jetzt diese Vorbestellungskampagne auch so wichtig, dass das Buch ein Erfolg wird, weil das alles, alle Vorbestellungen zahlen quasi auf die erste Verkaufswoche ein. Das heißt, wenn du uns einen ganz, ganz großen Gefallen tust, dann kauf, dann bestell das Buch vor und nicht erst irgendwann im Januar oder Februar oder so, wenn es schon draußen ist. Aber das nur sozusagen am Rande, how to do a bestseller. Ja, also ihr seht, ein großer Prozess, den ich jetzt recht linear, stringent beschrieben habe. Es gibt drunter und drüber, rauf und runter, chaotisch. Plus, wie gesagt, ich habe ja eigentlich auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich bin nicht Autorin, die einfach jeden Tag, den ganzen Tag ein Buch schreibt. Aber so war es dann am Ende eigentlich doch mindestens ein halbes Jahr lang. Und nebenbei in Anführungsstrichen noch Advanced Assets und alle möglichen Sachen. Aber da auch nochmal Props an mein Team, die mir wirklich sehr, sehr krass den Rücken freigehalten haben. Anders wäre das überhaupt nicht gegangen. Nächste Frage. Gab es Tage, an denen du am liebsten hingeschmissen hättest? Ja, die Frage ist nicht, ob es die gab, sondern wie viele es gab. Es gab einige, es gab wirklich einige, denn ich habe diesen Prozess komplett unterschätzt. Ich dachte, ich könnte noch mehr abgeben. Ich habe auch die Komplexität der Inhalte unterschätzt. Ich habe die Komplexität des gesamten Buches unterschätzt. Das erste Buch habe ich innerhalb von 3 Monaten selbst geschrieben, Selbstläufer abgegeben, wurde gedruckt. Dieses Buch ist einfach größer. Es ist anspruchsvoller, es ist vielschichtiger und dementsprechend auch viel, viel anspruchsvoller zu schreiben. Ja, also zum Beispiel große, komplexe Zusammenhänge so herunterzubrechen, dass man es sofort versteht auf zwei Seiten. Das war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in diesem an diesem Buch, an diesem Prozess. Das Buch ist auch krass recherchiert. Ich glaube, wir haben über 300 Quellen und die meisten sind in Teil 1. So. Und ich meine, die erste Fassung ist ja auch nie die letzte und umgedreht. Ne? Also ich glaube, ich habe eigentlich 4 oder 5 Bücher geschrieben, aus denen dann 1 geworden ist. Also unzählige Stunden, die da reingeflossen sind. Und ja, es gab einige gerade so Abende, Nächte, Wochenenden, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Was um Gottes Willen habe ich mir hier aufgehalst? Ich habe dieses Jahr, ich glaube, ich war mal 8 Tage weg dieses Jahr und jetzt letzte Woche nochmal irgendwie 4 Tage. Und ich habe selbst da eigentlich immer auch, wenn das Kind geschlafen hat, an diesem Buch gesessen und gearbeitet. Es sind wenig Tage vergangen im letzten Jahr, dem ich nicht viele, viele Stunden an diesem Buch gearbeitet habe, was ursprünglich nicht so richtig der Plan war. Das ist so vom Aufwand her so ausufert. Von daher, ja, ist sozusagen meine Erwartung an, wie dieses Projekt läuft, hin zu wie es dann gelaufen ist, hat mich unheimlich frustriert an sehr, sehr vielen Tagen. Und ja, es war einfach ein anstrengender, schmerzhafter Prozess. Ich meine, es geht ja um Resilienz, ja, in gewisser Weise hat mich dieses Buch auch noch mal ein bisschen resilienter gemacht. Aber es hat Spaß gemacht, es war das auch alles wert. Aber um auch einmal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben, ein Buch zu schreiben, vor allem vielleicht auch mit dem Anspruch, den ich habe. Das habe ich mir zwischendurch auch mal gefragt. Okay, ist mein Anspruch vielleicht auch zu hoch? Aber ich finde nein. Ja. Ich weiß, ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch, aber ich finde, er ist nicht zu hoch. Er ist immer gerechtfertigt, weil ich die besten Ergebnisse abliefern möchte und auch in einem Buch für 22 Euro. Aber ja, es gab einige Momente, wirklich Nervenzusammenbrüche, wo ich dachte, was ist los? Ne? Also wenn man dann zum Beispiel was schreibt und dann kommt von der Lektorin was zurück und es ist alles irgendwie anders und du hast ein Word-Dokument mit, keine Ahnung, 200 Seiten und allein diese schiere Seitenanzahl, wie oft man das lesen muss, das ist so zeitintensiv. Ja, das ist natürlich was anderes, als wenn ich ein 50-Seiten-Büchlein schreibe und hier mal ein paar Änderungen mache. Da den Überblick zu behalten und auch dann zu durchschauen, okay, jetzt wurde der Teil von da unten nach oben verschickt in einem Word-Dokument, wurde nur so Änderungen nachfragen. Will ich diese Änderung, will ich die nicht? Es waren so viele Entscheidungen zu treffen, weil am Ende ist natürlich dann halt mein Buch so und mein Name steht drauf. Also ja, das habe ich wirklich komplett unterschätzt. Also ich weiß, Projekte dauern immer länger, als man denkt, aber noch nie habe ich mich so verschätzt wie bei diesem Projekt. Noch nie. Also wirklich, und da plaudere ich jetzt sehr aus dem Nähkästchen, so krass, dass wir den Erscheinungstermin verschieben mussten. Das Buch sollte eigentlich schon jetzt im November rauskommen, aber es ging einfach nicht, weil ich es nicht geschafft habe mit allen anderen Dingen, die ich auch noch auf dem Teller hatte, plus vielleicht zwischendurch auch noch mal ein bisschen Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also ja, dementsprechend gab es nicht wenige Tage, an denen ich am liebsten alles hingeschmissen hätte und an denen es auch leichter gewesen wäre, alles hinzuschmeißen, als weiterzumachen, gepaart mit ständigen Zweifeln, ständigen Selbstzweifeln, gefällt mir nicht mehr, müssen wir anders machen. Also es ist wirklich ein krasser, krasser Prozess, will ich damit sagen. Welcher Song passt zum Schreibprozess? Naja, nach dem, was ich gerade so erzählt habe, vielleicht I Will Survive oder so, weil so hat es sich zwischendurch angefühlt. Nächste Frage. Wer war deine härteste, ehrlichste Testleserin? Das war meine Schwester, netterweise. Props in die Richtung. Genau, sie hat es in einer sehr, sehr frühen Fassung gelesen. Ich dachte, es wäre schon eine recht finale Fassung, aber turns out, es war eine ziemlich frühe Fassung, weil danach habe ich noch mal ein paar Monate dran gearbeitet, weil sie einfach auch sehr, sehr gutes, wichtiges Feedback gegeben hat. Manchmal steckt man ja so tief drin, wenn man da wochenlang, monatelang dran, man sieht ja einfach nichts mehr. Und sie ist da wirklich sehr klar, sehr ehrlich rangegangen und dann das Ding nochmal ordentlich auseinandergenommen und dem nochmal bisschen andere Richtung geschubst. Was wünschst du dir, dass Leserinnen nach dem Buch oder während des Lesens fühlen oder tun? Ich glaube, es gibt 2 Emotionen, die dieses Buch ganz gut beschreiben und die greife ich auch auf im Buch. Und das ist Wut und Hoffnung. Dadurch, dass Teil 1 so eine Systemanalyse ist, kann man nicht anders, als richtig wütend zu werden. Und das finde ich aber auch gut. Das ist auch gewollt, ja. Ich möchte uns, dich, uns, Leserinnen, Frauen, wütender haben. Nicht unbegründet wütend, sondern einfach nur aufgrund der Fakten, aufgrund dessen, was gerade abgeht in der westlichen Welt, aufgrund dessen, was gerade abgeht hier in Deutschland, aufgrund dessen, was einfach gerade in Bezug auf uns Frauen abgeht und was da alles auf uns einprasselt und in welche Richtung wir gerade schlittern. Das muss uns wütend machen. Und diese Emotion ist in das Buch definitiv mit eingebaut. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, dass Wut eine energievolle Emotion ist. Uns Frauen wird immer beigebracht, wir sollen eher bloß nicht wütend sein, ja, nichts nach außen, sondern eher traurig, in sich gekehrt, enttäuscht, ja, so ein bisschen sich in die Ecke setzen und weinen. Dadurch geschieht aber keine Veränderung. Und wir sind an dem Punkt, dass wir eine Veränderung brauchen. Und deswegen müssen wir mal richtig endlich wütend werden. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, gerade richtig wütend, so richtig, richtig wütend zu werden. Und das ist sozusagen die Emotion aus Teil 1 des Buches. Und dann ist mir aber auch wichtig, dass wir diese Wut in Aktion kanalisieren, in eine Kollektiv, um dann in die Umsetzung zu kommen. Das ist ja dann Teil 2 mit den 8 Faktoren für finanzielle Resilienz. Und natürlich brauchen wir auch Hoffnung. Ja, einfach nur Wut nützt uns nichts, wenn wir nicht auch Hoffnung haben, dass wir es zum Besseren verändern können. Erstmal, dass wir für uns selber eine Sicherheit schaffen können, natürlich durch finanzielle Mittel, ja, uns resilient aufzustellen gegenüber Krisen, sei es im Außen oder sei es auch im Privaten oder sei es auch in uns drin. Und halt dann, ja, durch diese finanzielle Resilienz, durch dieses richtig gut auch finanziell aufgestellt sein, dadurch dann das System auch verändern können. Und dafür brauchen wir Wut und wir brauchen aber eben auch Hoffnung. Weil wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann lohnt es sich auch nicht, irgendwas zu machen. Ja, dann verharren wir in der Ohnmacht. Es geht auch viel um Macht in dem Buch übrigens. Wenn wir über Geld reden, müssen wir auch über Macht reden. Sondern es geht darum, wirklich diese Wut in Handlungsmacht zu übersetzen, gepaart mit Hoffnung, ja, dass es sich lohnt, zu kämpfen, dass es sich lohnt, aktiv zu werden. Und das ist eben genau auch das, ja, die Frage war ja, was sie fühlen, was die Leserinnen fühlen und was sie tun. Ich würde mir dann wirklich, wirklich wünschen, dass wir das Heft wieder mehr in die Hand nehmen, jede einzelne von uns, ja, und uns selber einzeln finanziell resilient aufstellen mit diesen 8 Faktoren, die dazugehören, um es wiederum anderen zu zeigen, wie es funktioniert und vor allem auch, um Vermögen zu akkumulieren. Das machen die Männer nämlich die ganze Zeit. Vermögen zu akkumulieren, um Veränderung zu schaffen, gerade jetzt, wo Budgets gekürzt werden, bei NGOs, bei Diversity-Initiativen und so weiter, müssen wir in der Reihe stehen und sagen, hier, ich habe das Cash, ja, ich spende die Kohle oder ich habe Freizeit für ein Ehrenamt, um mich politisch zu engagieren oder so. Das alles setzt aber voraus, dass wir finanziell auf guten Füßen stehen. Also uns erst selbst stabilisieren und dann damit dann, wenn das viele von uns tun, ja, lösen wir diese kollektive Kraft aus, um dann das System Stück für Stück zu verändern, indem wir Routinen brechen. Erstmal, indem wir das System durchschauen. Das passiert in Teil 1. Indem wir unseren Handlungsspielraum auch erkennen. Das passiert auch in Teil 1. Ja? Also was ist denn aber mein Circle of Control, mein Circle of Influence? Ich kann entscheiden, mit wem ich eine romantische Beziehung eingehe. Ich kann entscheiden, wie die Care-Arbeit bei uns aufgeteilt wird. Ich kann entscheiden, wer in Elternzeit geht, wer nicht. Ich kann entscheiden, wer den ganzen Metal Load trägt oder nicht. Ja, das sind alles so Dinge. Ich kann entscheiden, ob ich ein Eigenheim kaufen will oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich riestern will oder nicht. So, ja. Ich kann entscheiden, was ich mit meinem Geld tue. Und da eben unseren Handlungsspielraum zu erkennen in einem System, das uns nicht gut tut. I know, aber wir leben nun mal da drin, ja. Und dann geht es eben darum, diese Handlungsspielräume zu erkennen. Darum geht es auch in dem Buch, die Handlungsspielräume zu erkennen und dann natürlich ins Handeln zu kommen. Ja, in den Strukturen, in denen wir uns befinden, aber um die Ressourcen zu erlangen, um das System zu verändern. Wir können es nur von unten nach oben verändern. Es sei denn, ich wäre Bundeskanzlerin. Habe ich aber gar keinen Bock drauf. So. Und selbst dann. ist ja dann keine Dictatorship. Das heißt, ja, das ist sozusagen der Weg. Und damit habe ich jetzt die nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Gibt es eine Erkenntnis aus dem Buch, die jede Frau kennen sollte? Ich glaube, das habe ich jetzt sozusagen ganz gut umrissen. Ja, wir müssen das System durchschauen. Wir müssen in dem System unsere Handlungsspielräume erkennen. Wir müssen sie umsetzen und müssen sie dann in kollektive Kraft umwandeln, Routinen brechen. Wir brauchen Mikrohandlungen mit Makrohebel. Ja, was kann ich als Einzelne tun, um Routinen zu brechen, um mit schlechten Traditionen zu brechen, mit man macht das halt so. Ja, die Frau geht halt 2 Jahre in Elternzeit. Wir haben da so viel mehr Handlungsspielraum, als wir denken, glaube ich. Und wenn wir dann along the way noch unsere Finanzkompetenz ausbauen und einfach mehr Geld akkumulieren und es dann positiv einsetzen, einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Nur so können wir dieses System Stück für Stück verändern. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, weiß ich, aber es muss geschehen. Wenn es nur graduell geschehen kann, dann muss es eben graduell geschehen. Aber es liegt jetzt auch sehr, sehr an uns, das endlich mal zu machen und aus dieser Wut und Hoffnung in die Aktion zu gehen, weil wir brauchen gerade wirklich Frauen, die stehen, die bereit sind, die losmarschieren, die kämpfen, die einen Unterschied machen wollen für unsere Generation und vor allem auch für die nachkommenden Generationen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, sowohl in das, was im Buch sozusagen drinsteckt, als auch ja in den ganzen Schreibprozess, ein bisschen hinter die Kulissen, was mich da so beschäftigt hat. Und wenn du beim Zuhören gemerkt hast, so, boah, das trifft genau gerade mein Gefühl, ja, das holt mich ab, dann lass es zum Schluss jetzt nochmal konkret werden, wie du dieses Buch für dich nutzen kannst. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen, die Welt da draußen wird in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht entspannter werden, sondern eher ein bisschen ungemütlicher. Politische Spannung, wirtschaftliche Unsicherheit, auch gerade in Deutschland. Ich sehe überhaupt nicht, wo es herkommen soll. Rentensystem, ich sehe überhaupt nicht. Kein Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe noch nicht mal einen Tunnel, ich sehe nur eine Sackgasse. Über KI findet auch statt im Buch. Mental Load, Care-Arbeit und so weiter, all das geht nicht einfach weg, wenn wir es ignorieren oder wenn wir sagen, ach ja, wird schon irgendwie, ja. Und nein, viele dieser Dinge können wir eben nicht direkt beeinflussen, weil sie im Circle of Concern liegen. Aber das, was du kontrollieren kannst und beeinflussen kannst, bist du selber, ja, wie du dich aufstellst und dein Umfeld kannst du auch ein bisschen mit beeinflussen. Und genau deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben. Ja, und wenn du jetzt beim Hören also gemerkt hast, ich will nicht mehr nur hoffen, dass es schon irgendwie gut geht. Ich will verstehen, was gerade passiert und einen Plan haben, wie ich langfristig damit umgehen kann, finanziell und aber auch mental. Ich will finanziell so aufgestellt sein, ja, dass mich die nächste Krise nicht aus der Bahn wirft, sondern so, dass ich daraus noch profitieren kann, idealerweise. Und ich möchte eben genau das noch mehr. Ich möchte an Krisen wachsen, mental und finanziell. Dann ist dieses Buch einfach dein nächster logischer Schritt. Und etwas, was du jetzt direkt tun kannst, ist es nun mal einfach vorbestellen. Den Link findest du in den Shownotes. Wie gesagt, die Vorbestellungen sind sehr wichtig, um das Ding zum Bestseller zu machen. Ja, dass es schön weit oben steht und einmal richtig durch die Medien geht und so weiter, weil da gehören diese Themen auf jeden Fall hin. Und wenn du denkst, dass diese Folge oder natürlich auch das Buch jemand anderes auch weiterhelfen kann, dann teil gerne diese Folge oder teil auch den Link zum Buch zur Vorbestellung aus den Shownotes. Wie gesagt, die Einnahmen von Amazon werden 1:1 gespendet. Und wenn du dann noch was tun willst, dann schick mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge und gerne auch zum Buch als Spotify-Kommentar oder schreib mir bei Instagram. Und wenn du diesen Podcast hier noch nicht bewertet hast, freue ich mich natürlich auch super, wenn du dir dafür einmal kurz die Zeit nehmen könntest. Und zum Abschluss sage ich heute einfach nur noch auf deine zukünftige finanzielle Resilienz und auf alle Frauen, die auch bereit sind, sie wirklich zu erreichen. Ich freue mich super auf den Book Launch. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich, wenn ihr es lest, wenn ihr es bewertet, wenn ihr es natürlich erstmal vorbestellt. Ich freue mich auf Diskussionen darüber. Es bietet viel Raum für Diskussion, viel Nährboden für Diskussion. Da freue ich mich unheimlich drauf und vielen, vielen Dank für euren Support.